Ich möchte dir zum Anfang eine Frage stellen. Was fühlst du heute Morgen für Gott? Wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu ihm? Wonach suchst du in deinem Leben? Hast du schon gefunden, wonach du suchst? Im Jahr 1987 schrieb die Band U2 das Lied "I still haven't found what I'm looking for". Und dieses Lied beschreibt eine Reise und ein geistliches Verlangen, das dieser Rockstar hatte. Im Deutschen übersetzt hieß das Lied "Ich habe noch immer nicht gefunden, wonach ich suche". Und da kann man dann unter anderem lesen: "Ich glaube an das Kommen des Reiches Gottes. Dann werden alle Farben in eine zusammenfließen. Doch ja, ich laufe noch immer. Du brachtest die Bande, du löstest die Ketten, du trugst das Kreuz meiner Schande und meine Schande. Du weißt, ich glaube es, aber bis jetzt habe ich nicht gefunden, wonach ich suche. Aber bis jetzt habe ich nicht gefunden, wonach ich suche." Also da ist ein Sänger, der heute noch zu den bekanntesten Rockstars überhaupt zählt, und der war auf der Suche. Und der hat Gott auch in gewisser Weise erlebt und er hatte eine Sehnsucht und ein geistliches Verlangen. Aber dieses Lied zeugt davon, dass er nicht gefunden hat, was er gesucht hat. Und dieses Lied zeugt auch von einer geistlichen Sehnsucht, die viele Menschen heutzutage antreibt, die aber dahin führt, dass sie sagen, da ist etwas in uns, ein Verlangen und ein Schreien und ein Suchen nach irgendetwas, da muss es doch etwas geben, was uns tiefst erfüllt. Aber sie kommen dann dahin, dass sie sagen müssen, es ist nicht das. Ich habe noch nicht gefunden, wonach ich suche. Aber warum gibt es denn diesen ungestillten Schrei in uns und diese ungestillte Sehnsucht? Darüber möchte ich heute ein wenig nachdenken. Und ich möchte zum Anfang jetzt hier ein Zitat bringen. Warum haben wir diese ungestillte Sehnsucht in uns als Menschen? Und warum singt Bono dieses Lied? Ich habe noch nicht gefunden, wonach ich suche. Und Cornelius Platinga, ein Theologe und Philosoph aus Amerika, der hat dazu Folgendes ganz gut zusammengefasst. Er sagt, die Wahrheit ist, nämlich warum uns nichts auf dieser Erde stillen und befriedigen kann, dass nichts auf dieser Erde uns wirklich erfüllen kann. Vieles kann uns für eine Weile zufrieden machen, aber nichts kann uns füllen bis zum Rand. Der Grund liegt darin, dass unsere endgültige Freude hinter den Mauern dieser Welt liegt. Äußerste Schönheit, so sagt er, kommt nicht von einem geliebten Menschen, nicht von einer Landschaft oder einem Zuhause, sondern nur durch dasselbe. Diese irdischen Dinge sind beständige Güter und wir genießen sie natürlich, aber sie sind nicht das letzte Gut. Sie weisen auf etwas viel Höheres und Weiteres hin. Was Augustinus wusste, ist, dass wir menschlichen Wesen nach Gott verlangen. Gott hat uns zu ihm hin geschaffen. Unsere Wahrnehmung Gottes durchströmt uns wie ein Strom. Aber wir lenken diesen Strom aufgrund von Sünde in Richtung anderer Dinge. Wir menschliche Wesen, wir verlangen nach Gott, auch wenn wir denken, dass das, was wir wirklich wollen, ein grünes Tal ist oder eine schöne Zeit aus der Vergangenheit oder ein geliebter Mensch. Natürlich wollen wir diese Dinge und Personen, aber wir wollen auch das, was hinter diesen Dingen liegt. Unser untröstliches Geheimnis, so sagt C.S. Lewis, ist, dass wir voller Sehnsüchte sind, die uns manchmal zurückhaltend, manchmal leidenschaftlich über die diesseitigen Dinge dieser Erde hinweisen auf die endgültige Realität Gottes. Zitat Ende. Unser untröstliches Geheimnis ist, dass wir voller Sehnsüchte sind. Und die Frage an dich heute Morgen, sehnst du dich nach Gott? Gibt es da dieses Verlangen in dir, das dich fast auffrisst? Wie wir das heute Morgen im Psalm 42 gelesen haben. Sehnsucht nach Gott. Darüber möchte ich heute nachdenken. Und wisst ihr, wenn ich in der Bibel lese, und ich kenne einige Geschichten und einige Personen in der Bibel, da wird mir manchmal richtig anders. Und genau die Frage, die mir seit heute Morgen den Philipp gestellt hat, Philipp, was empfindest du, wenn die Söhne von Korach singen, wie der Hirsch schlecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Wisst ihr, wenn ich das lese, Psalm 42, Söhne von Korach, oder David in einem Psalm, den wir uns gleich anschauen werden, oder der Asaph, wie er sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Oder auch der Paulus im Neuen Testament, was hatte der für eine Sehnsucht nach Jesus und nach Gott? Und dann merke ich, da ist etwas in den Menschen, ein Verlangen und ein Schein. Und ich gucke mich an, auch als Prediger, und denke mir, Danny, das ist so weit weg von dir. Und ich frage mich, warum habe ich das nicht? Warum vermisse ich Gott nicht so, wie der David ihn vermisst hat? Und deswegen möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen in so ein Lied von David, der etwas ausgedrückt hat von seiner Leidenschaft und von einem Suchen nach Gott. Und der Psalm 63, über den wir heute nachdenken werden, gehört für mich zu den schönsten, aber auch zu den Lieblingspsalmen. Und als ich junggläubig war, lernte ich diesen Psalm gleich auswendig. Und dort sagte David, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem und dürrem Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Und deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Kannst du das nachempfinden, was der David hier so aufschrieb, als er in der Wüste Juda war? Vielleicht sagst du dir heute Morgen, so fühle ich nicht. So habe ich noch nie gefühlt. Und vielleicht kommst du dann sogar dahin und sagst, das kann es auch nicht mehr geben. Weißt du, das will ich nicht, dass du das heute Morgen sagst, auch wenn du noch lange nicht da bist. Und ehrlich, ich selber bin auch als Prediger nicht da, was der David hier sagt. Aber ich wünsche mir, dass wir sagen, das fühle ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich noch nie gehabt, aber ich will das haben. Das ist die einzige Lösung für einen Christen, der Gott kennt, dass er sagt, ich will das, was möglich ist, wirklich für mich in Anspruch nehmen. Und ich will, dass meine tiefsten Sehnsüchte wirklich gestillt werden. Und wie beginnt der Psalm? Hier lesen wir dann ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. David hat 73 Psalmen geschrieben und nur in wenigen wird beschrieben, wie die Situation war, als er den Psalm schrieb. Und hier ist einer der Psalmen, wo wir wissen oder wenigstens ein bisschen herausfinden können, was war denn damals los? Und hier lesen wir, als er in der Wüste Juda war. David war viel auf der Flucht, vor dem König Saul vor allen Dingen, musste sich immer wieder verstecken und hatte ein Leben gehabt, wo er immer als Getriebener unterwegs war. Immer in Schwierigkeiten. Aber hier auf einmal merken wir, das muss eine andere Zeit sein. Nämlich hier nennt sich David schon den König. Und wenn wir dann ein wenig in die Geschichte von David und seinem Leben hineinschauen, dann merken wir, ja, es gab auch eine andere Zeit, als dieser König zu einem Getriebenen wurde. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als sein eigener Sohn, der Sohn Absalom, durch einen Putsch den Thron des Königs für sich beanspruchte. Und er stieg. Und David und ein paar seiner Gefolgsleute mussten Jerusalem verlassen und in die Wüste ziehen, nach Juda. Und das kann man nachlesen. Und in dieser Situation, so vermuten wir, können wir diesen Psalm sehen. Das ist die Situation, in der David sich befindet. Als jemand, der verlassen ist, von seinem eigenen Sohn verstoßen und vielleicht sogar in Lebensgefahr. Und jetzt die Frage an dich heute Morgen. In welcher Situation befindest du dich? Gibt es vielleicht sogar in deinem Leben Schwierigkeiten? Befindest du dich vielleicht sogar in einer Wüste? Da ist das Leben und da ist irgendwie Widerstand. Und du weißt gar nicht mehr noch ein noch aus. Und vielleicht geht es sogar so weit, dass aus deiner eigenen Familie du erlebst, wie du abgelehnt und verachtet wirst. Weißt du, wenn du irgendwie in einer Weise fühlst, dein Leben läuft nicht so, wie es sollte. Da gibt es Schwierigkeiten. Da ist manchmal sogar die Sonne so heiß in der Wüste, dass du drohst zu verbrennen. Dann will ich dir sagen, du befindest dich in einer ähnlichen Situation wie David, als er diesen Psalm hier schrieb. Es gibt kaum noch was zum Lachen für den David. Er weiß nicht, wie soll es weitergehen in der Zukunft. Aber, und das ist das Schöne und das Wichtige, was wir hier in diesem Psalm lesen, der David macht irgendwie einen Unterschied. Wir Menschen, wir tendieren dahin, wenn das Leben schwierig wird, dann fangen wir an, Gott anzuklagen, dann fangen wir an, alle möglichen Fragen zu stellen. Warum passiert das mir gerade? Und all diese Dinge. Und wir richten unseren Blick bestimmt nicht auf Gott. Also so ist es bei mir. Aber der David, der ist hier anders. Der erlebt richtige Schwierigkeiten als König. Und er könnte sich fragen, Gott, warum? Du setzt mich als König ein und jetzt setzt du mich wieder ab. Nein, er richtet seinen Blick auf Gott und behält seinen Blick auf Gott gerichtet. Hier ist ein Mann in diesem Psalm, der trotz all der Schwierigkeiten nichts anderes will, als dass seine Sehnsucht und sein Verlangen gestillt werden. Er will nicht, dass die Probleme aufhören und dass das Leben wieder funktioniert und alle ihn lieb haben. Nein, vielleicht will er das auch. Aber das ist nicht sein erster und größter Wunsch. Und so beginnt er hier und drückt sich aus. Was ist seine Blickrichtung in den Problemen? Gott, abgesehen von all den Problemen, die da sind, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Und ich möchte mich an dich heute Morgen richten. Vielleicht nennst du Gott gar nicht deinen Gott. Und vielleicht hast du heute Morgen zum ersten Mal gehört, dass du dafür geschaffen bist, dass Gott deine Sehnsucht stillst. Und ich will dir heute Morgen sagen, diese Sehnsucht, die du fühlst und dieser Durst und dieses Verlangen nach Erfüllung in deinem Leben, das kann nur gestillt werden in Gott. Und es kann sein, dass du rastlos bist, dass du suchst und fragst und du hast schon so viele Wege ausprobiert, auf denen du glücklich und erfüllt leben willst. Aber es hat noch nicht funktioniert. Dann will ich dir sagen, es kann nicht funktionieren. Denn dazu bist du nicht geschaffen. Du bist geschaffen, dass du Erfüllung findest in Gott. Und ich möchte dich fragen, fühlst du heute Morgen diesen Durst und diese Sehnsucht nach Erfüllung? Dann will ich dich einladen und dir sagen, diese Sehnsucht kann gestillt werden. Als Jesus hier war auf der Erde, da war er hier unterwegs und er hat Menschen Botschaften weitergegeben. Und an einer Stelle in Johannes 7 richtet er sich an eine Schar von Menschen und er sagt ihnen Worte, die ich auch heute Morgen dir weitergeben will, wenn er dort sagt, wer Durst hat, wer diese Sehnsucht in sich spürt und sie nicht gestillt bekommt, zu dem sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also zu Jesus kommen und seine Sehnsucht stillen, heißt an ihn zu glauben und ihn zu ergreifen als den, der alles geben kann. Und an einer anderen Stelle im Neuen Testament ist Jesus im Gespräch mit einer Frau. Die hatte tiefste Sehnsüchte. Und die hatte solche Sehnsüchte, dass sie von einem Mann zum anderen gegangen ist. Am Ende hatte sie 4 Ehemänner und der Mann, mit dem sie zu dem Zeitpunkt zusammen war, war auch nicht mehr ihr Mann. Und dieser Frau begegnet Jesus und Jesus weiß um ihre Sehnsüchte und um ihren geistlichen Durst. Und dann sagt er zu ihr, wer aber von dem Wasser trinken wird, Jesus bietet ihr Wasser an. Und sie sagt, wie bitte, du hast doch kein, egal. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Dein geistlicher Durst und deine Sehnsucht, die können und werden alleine in Jesus gestillt werden. Und genau, und das ist die Botschaft, die ich auch immer wieder bringen will. Jesus ist dafür gekommen, damit wir wieder in diese Beziehung kommen können und damit wir sagen können, Gott, du bist unser Gott. Dafür sind wir geschaffen. Und der Kirchenvater Augustinus, der sagte einen Satz, der auch ganz bekannt ist. Du hast uns zu dir hin geschaffen, Gott. Und unser Herz ist unruhig. Da gibt es diese Sehnsüchte, aber sie werden nicht gestillt. Unser Herz ist erst ruhig, wenn es Ruhe findet in dir. Und dieses Wasser, das Jesus anbietet, damals der Frau am Brunnen in Samaria, und dieses Wasser, das Jesus heute Morgen dir anbietet, das hat er bezahlt mit einem teuren Preis, als er deine Schuld auf sich genommen hat. Und er wurde hingerichtet an einem Kreuz. Und dort an dem Kreuz, dort starb er. Und jetzt müssen wir mal diese Tiefe begreifen von Jesus, der an einem Kreuz hängt und sagt, mich dürstet. Und Jesus hat dort Durst erlitten, damit du nicht mehr dürsten musst. Damit dein Verlangen und deine Sehnsüchte gestillt werden. Und Jesus war dort am Kreuz verlassen, damit du nicht mehr verlassen sein musst. Und Jesus starb dort, damit du und dein Herz Ruhe finden können in Gott. Ist Gott dein Gott? Hast du eine Beziehung zu ihm? Und das ist nämlich das, was wir hier am Anfang beim David so bemerken. Da ist ein Mann, der seinen Gott kennt und der von ihm weiß. Und das wünsche ich mir, dir und mir, dass wir das wirklich festmachen. Wir haben ein Fundament, auf dem wir stehen. Und wenn da Schwierigkeiten sind und Probleme sind, dann wissen wir, Gott ist unser Gott. Egal wie das Leben aussieht und egal was darin läuft, das ist die feste Gewissheit, die David hier hat und die ich dir auch wünsche. Gott ist unser Gott. Und das ist möglich für jeden. Die Frage ist, bist du wie David? Hast du diese Beziehung? Und wenn ja, suchst du nach, bevor allem anderen nach Gott und nach Erfüllung in ihm? Siehst du Gott als den, der dir alles geben kann, was du brauchst? Oder ist Gott für dich jemand, der den Durst deiner Seele stillen kann? Was ich heute Morgen jetzt noch mit euch machen will in den nächsten Minuten, ist diese Beziehung untersuchen. Und was können wir für Aspekte für uns mitnehmen aus dieser Beziehung, die David hatte? Welchen Weg können wir gehen, damit unsere Sehnsucht gestillt werden kann? Das Wesen der Beziehung von David zu Gott werden wir jetzt in ein paar Minuten untersuchen. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist die Beziehung zu Gott ersehnen wir, da habe ich ein Komma falsch gesetzt, die Beziehung zu Gott ersehnen wir, weil wir uns nach Gott sehnen. Das merken wir hier beim David. Er möchte Gott nicht als jemanden, der ihm nur das gibt, was er braucht, um sein Leben zu leben. David möchte Gott erleben und erfahren, um seiner selbst willen. Oft ist es so, dass wir Gott lieben und uns nach ihm sehnen, damit unser Leben besser funktioniert und damit wir einfach wissen, wie wir leben sollen. Aber der David, der macht es hier ganz klar deutlich. Er hätte ja Gott ruhig mal bitten können: Gott, komm, regel doch jetzt mal die Schwierigkeiten in meinem Leben und hilf mir. Aber nein, David will nicht zuallererst Wohlbefinden und Segen und Bewahrung. Und das wünsche ich mir, dass du deine Beziehung nicht danach ausrichtest und sagst: Ja, ich will geistlich wachsen, damit mehr Segen in mein Leben kommt. Sondern ich wünsche dir, dass du sagst: Ich will mehr von Gott, weil er es wert ist. Nicht wegen der Gaben haben wir eine Beziehung zu Gott, sondern weil er so unendlich wertvoll ist. Und deswegen, David kann das sagen. Aber die Frage ist, warum sehnt er sich so nach Gott um seiner selbst willen? Und das lesen wir in Vers 4. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Das heißt, David sagt: Gott, du bist mir wertvoller als aller Schutz und als alle Reichtümer und als alle Throne dieser Welt und alle schönsten Momente, und nicht die liebsten Menschen können mir das geben, Gott, was du mir geben kannst. Und das ist ein Bekenntnis. Das hatte der Paulus genauso gesagt, nämlich er sagte: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wie sehr hängst du am Leben? David hing nicht am Leben. Paulus hing nicht am Leben. Die wussten, Gott ist viel wertvoller als das Leben. Gott und seine Güte und seine Liebe, mit der er uns begegnet, die sind viel kostbarer als alle Reichtümer dieser Welt. Wie sehr hängst du am Leben? Ein Pastor, den ich verfolge aus Amerika, ein junger Mann, 35 Jahre, Gott segnet seinen Dienst. Menschen kommen zum Glauben, er wird ein bekannter Prediger überall auf der Welt mit 35 Jahren. Matt Chandler, eine Gemeinde von 180 Mitgliedern auf 6000 Mitglieder. Und auf einmal fällt er letztes Jahr an Thanksgiving, kriegt er einen Schlaganfall, fällt um, stößt sich den Kopf, muss ins Krankenhaus, eine Tomographie, und es wird festgestellt, er hat einen dicken Tumor in seinem Gehirn. Da ist dieser Mann, der erlebt Gott, wie Gott ihn segnet, wie Gott ihn erfüllt, wie Gott ihm gerade im Sommer ein neues Kind geschenkt hatte, 3 Kinder an der Zahl. Die Kinder sehen, wie sein Vater umfällt und der Tumor ist bösartig. Und dieser Mann steht jetzt vor der Frage, hat jahrelang gepredigt und den Menschen erzählt, wie wertvoll Gott ist. Und auf einmal ist er wirklich selber herausgefordert, das zu leben. Und er tut es. Und er sagt zu seiner Gemeinde und gibt immer wieder Botschaften: Leute, ich hänge nicht am Leben. Und er sagt: Leute, ich würde am liebsten meine kleine Tochter zum Brautaltar führen, zum Trauertag führen. Und ich wünschte, meinen Sohn aufwachsen zu sehen. Aber wenn Gott für mich bereitet hat, mit Jesus zu gehen und bei ihm zu sein, seine Güte ist besser als Leben. Und dann zitiert er genau diesen Vers. Er hat Gott ersehnt um seiner selbst willen. Und Gottes Güte und seine Liebe sind einfach kostbarer als alles. Und manchmal bleiben Fragezeichen. Und wir fragen uns: Gott, warum passieren diese Dinge in unserem Leben? Aber dann zu wissen, Gott macht keine Fehler und er ist gut und er ist bei uns. Das sagte David dann in Vers 8, denn du bist mein Helfer. Ich weiß nicht, ob sich die Probleme gleich gelöst haben, aber er erlebt Gott als den, der ihn da durchträgt. Und David erlebt Gott als den, der da ist, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. David weiß, auch in den Schwierigkeiten ist Gott da. Er sieht ihn nicht, aber er hat diese Gewissheit, er ist nicht allein. Und deswegen ist das dieses Bild von den Flügeln und den Schatten unter den Flügeln. Manchmal erleben wir das in unserem Leben und wir denken, wir verbrennen in der Hitze des Tages. Und dann dürfen wir uns daran erinnern, Gott ist da mit seinen Flügeln. Und da können wir in seinem Schatten Zuflucht finden, auch wenn die Sonne brennt und auch wenn es schwierig ist. Und neben diesem ersten Aspekt, dass wir und unsere Beziehung zu Gott geprägt sein soll von einer Sehnsucht nach Gott und seiner Selbstwillen gibt es noch einen weiteren Aspekt, nämlich den, die Beziehung zu Gott drückt sich aus in Gefühlen und Empfindungen. Ich weiß nicht, ob du das so bejahen kannst oder ob du das selber so erlebt hast. Ich weiß, wir tendieren leicht dahin, Gott verstandesmäßig zu begreifen und zu sagen, ja, ja, irgendwelche Fakten zu bejahen und dann meinen wir, das ist es. Aber schauen wir an, was David sagt. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. So schaue ich aus nach dir. Wollte gerne sehen. Ich habe die Begriffe mal unterstrichen. Und sie zeugen von Erfahrung, nicht nur intellektuell, verstandesmäßig, sondern auf einer ganz anderen Ebene von Gefühlen und von Empfindungen. Hier ist ein Mensch, der sich fast verzehrt nach Gott und er findet Worte, die etwas ausdrücken, nämlich nach dem, was man mit Gott erleben kann. Und an einer anderen Stelle sagt David, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist so viel mehr als irgendetwas im Verstand begreifen, sondern es geht viel weiter bis ins Herz hinein. Und das müssen wir begreifen, da muss es mehr geben, als dass wir von unserem Kopf her sagen können, ja, Gott ist ein Gott, der hat alle Dinge geschaffen, Gott ist ein Gott, der liebt uns. Nein, das müssen wir fühlbar erleben. Und ein Puritaner, Jonathan Edwards, der brachte das einmal auf den Punkt, als er eine Unterscheidung brach und ein Beispiel brachte von einem Glas Honig. Hier sitzen wir heute Morgen alle und ich könnte das Glas mal herumreichen. Und jeder würde dieses Glas sehen und sagen, ja, also es sieht erstmal so aus, da steht Honig drauf, es hat die Farbe von Honig und wenn ich es auskippen würde, es hat auch irgendwie die Konsistenz Honig. Und daher, so würden wir dann schließen, muss es Honig sein. Und so leben wir unser Leben als Gläubige und sagen, ja, das ist es. Ich gucke es mir an und sage, ja, verstandesmäßig begreife ich, das ist Honig. Aber wer wird erst richtig erfahren und erleben und schmecken, dass das Honig ist? Nur der, der sich einen Tropfen von diesem Honig auf die Zunge nimmt und dann sagt, schmecket und sehe, das ist Erleben Gottes. Nicht nur bejahen und sagen, sieht so aus und ist so, sondern Gott erleben mit den Gefühlen. Das macht der David uns hier deutlich. Es geht mehr in unserer Beziehung zu Gott als um irgendwelche Fakten, sondern es geht um Erfahrung. Und um eine solche Erfahrung, dass der David hier sagt, ich dürste so sehr und meine Seele verlangt und die schreit danach, Gott, dich zu erleben. Und der Hiob, das war ein Mann aus dem Alten Testament, der hat viel mit Gott erlebt, sehr viel Leid erlebt, hat sich immer wieder mit seinen Freunden auseinandergesetzt. Und ganz am Ende sagt der Hiob dann, und das will ich hier, das habe ich nicht dabei, ganz am Ende sagt Hiob, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Das ist das, ich habe das Glas Honig angeschaut und gesagt, ja, das ist Honig. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wirkliches Wahrnehmen, nicht visuell, aber in einem geistlichen Auge sehen wir Gott, wie er wirklich ist. Hiob 42, Vers 5 steht das. Wie würdest du deinen Glauben bezeichnen? Erlebst du Gott? Erfährst du ihn? Siehst du ihn, wie er dir begegnet? Nicht visuell, kein Mensch kann Gott sehen, das steht ganz klar in der Bibel und dafür will ich auch nicht plädieren, dass wir danach suchen, aber dieses Sehen mit Augen des Glaubens, wie kostbar und wertvoll er ist. Und dann die Frage, hängst du mit deinem ganzen Herzen an ihm, wie er das sagt hier, meine Seele hängt an dir. Und das kann sie nur, indem sie an nichts anderem hängt. Und erlebst du, wie er dich hält. Und dann als dritten Aspekt, die Beziehung zu Gott führt zur Freude und zur Anbetung. Und das lesen wir hier. Und da müssen wir uns fragen, sind wir solche Menschen? Was schreibt David? Meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben, aber das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wisst ihr, ich frage mich, David, wie geht das bitte? Du sitzt in der Wüste, dein Thron ist dir genommen und du sagst, so will ich dich loben mein Leben lang. Also ich verstehe den David nicht. Was hat der für einen Grund, Gott zu loben in dieser Situation? Aber, und das ist einfach klar, David ist begeistert von Gott. Und seine Begeisterung bricht auch nicht ab, auch wenn das Leben manchmal nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Und ich will eigentlich, dass wir als Christen so eine Schar von Gläubigen werden, dass wir begeistert sind von ihm. Ich habe einen Onkel und der ist begeistert von einer Sache und ich sag's euch, vom Motorsport. Und wenn der vom Motorsport anfängt und da ist aller Motorsport drin, ja, DTM und Tourenwagen und Formel 1, wenn der anfängt und der hat eigentlich nichts anderes, worüber der redet, und dann merke ich, in dem brodelt eine Leidenschaft und eine Begeisterung für seine Sehnsucht, die ihn stillt, aber sie stillt ihn nicht wirklich. Und C.S. Lewis, der sagt zu der Tendenz, dass wir Menschen immer irgendetwas loben, er sagt, noch nie war mir aufgefallen, dass sich alle Freude spontan in Lob ausdrückt. Die ganze Welt hallt von Lobpreis. Liebhaber preisen ihre Geliebte, Leser ihren Lieblingsdichter, Wanderer die Landschaft. Ich glaube, wir loben gerne, was wir genießen, weil das Lob die Freude nicht nur ausdrückt, sondern erst vollkommen macht. David, der hat sein Leben gelebt als jemand, der Gott angebetet hat, der seine Freude in Gott gefunden hat, der seine Hände gehoben hat. Für dich ist das fremd, deine Hände zu heben, aber ich lade mal ein, sich von David inspirieren zu lassen, wie er Gott gelobt hat mit seinen Händen und wie er seine Freude in ihm fand. Und jetzt zum Ende 4 Wege, die Sehnsucht zu wecken und zu stillen. Ich weiß nicht, was du jetzt denkst in Bezug auf die Dinge, die ich geredet habe. Wie sehr fühlst du für Gott? Lass mich 4 Punkte nennen, die ich denke, die können helfen. Punkt 1, suche nach Gott. Das ist das Klarste. Und damit fängt es an. Vielleicht suchst du noch nicht einmal. Und hast diese Sehnsucht nicht, ja, dann sehne dich nach der Sehnsucht. Sehne dich danach, wenigstens mal so zu empfinden wie der David. Das ist das, worum es anfängt. Und deswegen, ich war gestern unterwegs und ich sagte Gott, ich will das empfinden, was der David hier empfindet. Und wenn du anfängst, diese Sehnsucht zu haben, dich so zu sehnen, ist das, glaube ich, der erste Schritt dahin, dass diese Sehnsucht auch gestillt wird. Suche nach Gott. Suche nicht irgendwo anders nach Erfüllung, sondern wisse und mache dir klar, deine Sehnsucht kann nur in Gott gestillt werden. Und dann sei bestrebt, da hineinzugehen und zu sagen, Gott, ich habe das nicht, aber ich will das. Gib mir das. Wir begreifen, dass das sein muss. Ohne das können wir unsere Sehnsucht nicht stillen. Und dann als zweites, diszipliniere deine Gedanken. Vers 7 steht, da sagt der David, wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Ich frage mich manchmal, Danny, ist das so bei dir? Ich sage euch, es gab meine Zeit in meinem Leben, da war ich auf der Bibelschule, da war alles heilig. Und da habe ich so gedacht, da bin ich abends ins Bett gegangen, Gott, wie wunderbar bist du, ich liebe dich, danke dir. Morgens wache ich auf, hallo Gott, danke, dass du da bist. Also das war wirklich in meinem Leben so vorhanden. Und heute, so viele Gedanken in meinem Kopf, das ist noch zu tun, das ist noch zu tun, da diese Sorge. Und ich bin gefangen und ich kann mein Leben irgendwie nicht mit Gedanken an Gott füllen. Aber wenn ich dann abends im Bett liege, und das mache ich jeden Abend, sage ich, ich will jetzt alle Sorgen und alle Fragen hinter mir lassen und ich will Gott an dich denken. Und ich will dich sehen und ich will dir sagen, was du mir bedeutest und diese Dinge. Und am Morgen ebenso. Ich lade dich ein, in Momenten, wo du wartest, wo du sitzt und alle möglichen Gedanken in deinen Kopf hineinschießen, Tendenziell ist immer etwas in unserem Kopf drin. Die Frage ist, womit füllen wir unsere Gedanken, wenn wir wirklich mal zur Ruhe kommen? Daraus lässt sich eigentlich ableiten, was wirklich dein Gott ist. Wenn du zur Ruhe kommst und deine Gedanken dahin gehen, wo sie hingehen, dann weißt du, wer ist dein Gott. Und deswegen, wenn du mal zur Ruhe kommst, wie ich meine Frau manchmal vom Bahnhof abhole und dann sitze ich im Auto und warte auf sie. Ich kann alles Mögliche denken, aber ich will an Gott denken. Ich will, dass er meine Sehnsucht stillt und diese Dinge. Als drittes, entscheide dich zu loben. David sagt, so will ich dich loben. Ich glaube, auch beim David war das nicht so ein natürliches, es brach aus ihm heraus, sondern es war eine Entscheidung. Und diese Entscheidung musst du auch Tag für Tag treffen. Gott, es gibt so viel Grund, mich an dir zu erfreuen und dich zu loben. Das will ich. Und als viertes, stecke deine Erwartungen hoch. Ich kann das nicht verstehen. Und wenn Christen so mit so einem Minimum zufrieden sind an Erfahrung und an dem, was sie von Gott erleben und an der Freude, die sie haben. Aber Gott gibt uns so viel und er hat so viel anzubieten. Und wenn wir unser Leben leben und sind mit dem Kleinsten zufrieden, wie viel Ehre geben wir ihm? Möchten wir nicht unsere Erwartungen hochstecken und sagen, Gott, du bist ein Gott, der kann alles geben und du hast mich geschaffen mit einer Sehnsucht, die gestillt werden kann, dann still sie doch auch bitte und fülle mich mit einer tiefen Zufriedenheit und einer Fülle. Das lade ich uns ein, dass wir von Gott viel erwarten, dass er uns alles geben kann und diesen Schrei unserer Seele ausfüllen kann. Wir haben begonnen mit dem Lied, ich habe immer noch nicht gefunden, wonach ich suche. Vielleicht gehörst du zu denen. Dann will ich dir sagen, es gibt einen Weg, es zu finden. Und es gibt einen Weg, wie ich auch Bono, wenn ich ihn mal treffen würde, sagen, Bono, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden und ich finde jeden Tag mehr davon. Und das ist es ja gerade, dass dieses Finden niemals aufhört, sondern dass es immer weitergeht. Ich wünsche uns, dass wir begreifen, in jedem Menschen steckt diese Sehnsucht. In deinen Arbeitskollegen, in deinen Nachbarn. Und jeder Mensch ist erfüllt. Und jeder Mensch sucht nach etwas. Und wir haben uns dann diesen David angeschaut, der seine Sehnsucht stillen konnte in Gott. Der erlebt hat, dass Gott ihm alles geben kann. Und ich lade dich ein, dass wir uns von dem Mann und der Tiefe seiner Beziehung nicht abschrecken lassen und sagen, nee, das ist viel zu weit weg. Wir im Jahr 2010, wir sind andere Christen. Sondern ich lade ein, dass wir sagen, das will ich auch. Was Paulus erlebt hat, was Asaph erlebt hat, was die Söhne Korach erlebt haben und was der David hier erlebt hat. Ich will das und ich werde nicht ruhen, ehe ich das gefunden habe. Amen. Ich will jetzt noch einmal mich an Gott wenden und ihm Danke sagen. Gott, ich wünsche, dass wir eine Gemeinde sind, die das betet. Gott, du bist unser Gott, den wir suchen. Unsere Seele dürstet nach dir. Unser ganzer Mensch verlangt nach dir. Herr, du weißt, wie jeder Einzelne fühlt. Wie jeder Einzelne dich erlebt in seinem Alltag, wie viel Erfüllung da ist, wie viel Mangel da ist oder wo auch gar keine Beziehung da ist. Und ich bitte dich, Herr, dass wir dahin kommen, zu sagen, unsere Seele hängt an dir und du gibst uns alles, was wir brauchen und du erfüllst uns, selbst in Schwierigkeiten. Und ich weiß, auch heute Morgen sitzen hier Menschen, die erleben Schwieriges und die sind in der Wüste. Und ich bete, Herr, dass du den Blick wegrichtest von den Problemen und von den Schwierigkeiten und hin auf dich, denn du bist es wert. Du gibst uns alles, was wir brauchen und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unsere tiefsten Sehnsüchte stillen kann und ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast, der das Werk vollbracht hat und der uns den Durst stillen kann. Amen.